Okay, dann auch nochmal herzlich willkommen zur jetzt 9. Vorlesung Information Management. Wir beschäftigen uns heute mit dem Modul 7, das wir abschließen werden, und auch das Modul 8. Und das ist halt das Thema IT-Architekturen. Damit haben wir angefangen in der letzten Vorlesung. Da haben wir uns angeguckt, was sind IT-Architekturen, uns auch angeguckt, was ist eine SOA. Und dann das Modul 8 gehört ganz eng eigentlich zu dem Modul 7 dazu, weil es darum geht, sich Komplexität von IT-Architekturen anzugucken. Also eine Sonderfragestellung von diesem IT-Architektur-Thema. Und dann die verbleibenden Themen, die wir noch in der Vorlesung haben, sind auch alle an dieser Schnittstelle zwischen Management der Informationssysteme und dem Technologieteil, also dem Informations- und Kommunikationstechnikteil. Und in 9 wird es eben, wie Jin schon angekündigt hat, einen Gastvortrag geben, der da nächste Woche sein wird. Dann kommt danach nochmal die theoretische Aufarbeitung zu dem Thema IT-Sicherheit in der Vorlesung danach. Und dann geht es um Standardisierung und Mergers und Acquisitions sowie IT-Integration nach Mergers und Acquisitions, was immer eine große Aufgabe von so einem CIO ist, wenn zwei Unternehmen zusammengehen, wie man dann mit der IT umgeht. Und wir schließen die Vorlesung mit dem 12. Modul, Wertbeitrag von IT. Ihr erinnert euch, das war auch das erste Modul, damit haben wir angefangen, weil wir gesagt haben, wir stellen euch diese ganzen Sachen hier vor, damit ihr am Ende gut gewappnet seid für eine Diskussion, in der ihr gefragt werdet, ob denn IT für ein Unternehmen Sinn macht und wo die Quellen für Wertbeitrag von IT liegen können. Und wie gesagt, das ist das Modul 2 gewesen und es wird auch das letzte Modul sein. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir in der letzten Vorlesung dann so eine Fragestunde anbieten, wo wir auch nochmal Fragen beantworten, die ihr für die Klausurvorbereitung oder die vielleicht dann erst gekommen sind, wenn ihr euch dann intensiver mit dem Stoff beschäftigt habt, dass ihr dann nochmal die Gelegenheit habt, uns zu fragen, während eines Teils der letzten Vorlesung, wo wir da einen Block reservieren dafür. Okay, dann wieder zur Wiederholung oder zum Einstieg. Wir hatten das Thema IT-Architekturen mit dieser Geschichte zum Thema Winchester Mansion motiviert. Ja, das ist folgende Geschichte. Nur mal ganz kurz zur Wiederholung. Das ist das Haus von der Witwe Sarah Winchester. Die hat sehr viel Geld gehabt und angefangen, so ein Haus zu bauen. Und das Besondere daran war, dass sie halt keinen Bauplan hatte, sondern jeden Morgen aufgestanden ist und den Architekten, sorry, den Maurern und Schreinern gesagt hat, was sie jetzt bauen sollen. Und da sind dann halt kuriose Dinge entstanden. Ich hatte es letztes Mal schon ausführlicher erzählt, also Türen, die ins Nirgendwo enden oder gegen eine Wand enden. Und interessant ist, dass IT-Architekten sagen, so ist es eigentlich, wie mit uns umgegangen wird, wie eine IT-Architektur zum Beispiel in einer Bank gebaut wird. Dieses Haus wurde auch über 30 Jahre gebaut, genauso wie eine IT-Architektur in einer Bank. Das ist auch über mehrere Jahrzehnte entstanden und da passieren dann solche Dinge wie eben solche Kuriositäten, wo man keine Funktion hat bei diesen Sachen. Oder es gibt auch viel Redundanz. Ja, es gibt hier in dem Beispiel verschiedene Ballsäle. Es gibt mehr als einen Ballsaal in dem Haus. Also eine Redundanz, eine funktionale Redundanz. Man hat eine hohe Komplexität der Architektur und man hat eine hohe Heterogenität. Also das sieht jetzt nicht aus wie eine Reihenhaussiedlung, sondern jedes Zimmer ist irgendwie anders. Also man wird da auch wenig Synergieeffekte erzielen, wenn man da, sagen wir mal, einheitliches Mobiliar zum Beispiel für seine Zimmer sucht, weil jedes Zimmer irgendwie anders ist. Und als nächstes haben wir uns angeschaut die Definition von IT-Architekturen. Wir haben uns gesagt, wir beschäftigen uns insbesondere mit dem vorderen Teil hier, weil wir sagen, eine Architektur oder eine IT-Architektur beschreibt die Struktur eines Systems und in unserem Fall besteht das System aus Elementen und Beziehungen dazwischen. Wir haben gesagt, wir als Information Management, aus Information Management Perspektive ist oftmals Informationssystem und die Elemente sind dann teilweise Menschen, teilweise Hardware, teilweise Software, aber die Beziehungen zwischen diesen Elementen sind immer Informationsaustausch oder sehr häufig Informationsaustausch und die Frage ist halt, wie ist die Struktur dieses Systems? Und damit beschäftigt sich der Begriff IT-Architektur Und das Ziel von IT-Architekturmanagement ist eben, eine sinnvolle Struktur für so ein System zu bekommen. Also wenn man sich das in dem Beispiel dieses Hauses überlegt, dann wäre es halt ein sinnvoller Plan, wie man die verschiedenen Anforderungen, halt einen Ballsaal, einen Waschraum und einen Schlafraum irgendwie sinnvoll kombiniert, damit man halt sinnvoll mit seinen Ressourcen umgeht. Und genau das ist die gleiche Frage von Enterprise Architecture Management oder IT-Architektur Management. Und ergänzt ist diese Definition noch um diesen zweiten Teil, nämlich dass eine IT-Architektur oder eine Architektur auch die Prinzipien beinhaltet, die zur Konstruktion, Weiterentwicklung und Nutzung dieses Systems notwendig sind. Aber wir konzentrieren uns jetzt in dem, was wir in diesem Modul 7 und im Modul 8 machen, typischerweise hier auf den vorderen Teil, wie ist die Struktur dieses Systems IT-Architektur. Und man sieht hier mal ein Beispiel, ein reales Beispiel von einer IT-Architektur. Das ist eine Anwendungslandschaft, also ein Teil dieser IT-Architektur, in dem die Elemente Anwendungen sind und die Verbindungen dazwischen sind Schnittstellen, also wo Informationen ausgetauscht werden. Und typischerweise sieht eine IT-Architektur von einem großen oder mittelgroßen Unternehmen so aus. Und da ist halt die Frage, ob jetzt der IT-Architekt wirklich erfolgreich war damit, dass er die Sachen so gebaut hat, dass sie effizient Ressourcen einsetzen. Ja, das kann man sich hier schon fragen. Aber auch da wieder der Schwenk zurück zu dieser Geschichte, das ist gewachsen über mehrere Jahrzehnte und teilweise ist es dann günstiger, die Sachen zu behalten und irgendwie noch einen weiteren Baustein anzupflanschen, als Sachen komplett neu zu machen und dann sauber und schön hinzustellen. Und typischerweise ist es so, dass wenn man sich solche IT-Landschaften anschaut, dann sind die, wie ich schon mehrmals gesagt habe, historisch gewachsen. Und das führt dann dazu, dass sie auf der einen Seite komplex sind, dann heterogen, das heißt, sie bestehen aus vielen verschiedenen Arten von Elementen. Also die Elemente sind zum Beispiel nicht alle von der gleichen Art. Wenn wir jetzt das Beispiel Anwendungslandschaft nehmen, dann sind nicht alle Anwendungen zum Beispiel vom gleichen Hersteller oder haben die gleiche Programmiersprache verwendet, ja, oder sogar die gleiche Geschäftslogik, sondern das ist irgendwie alles zusammengebaut aus unterschiedlichen Teilen, also aus heterogenen Teilen. Und dann sind sie auch typischerweise redundant. Ja. Redundant, hier meinen wir hauptsächlich funktionale Redundanz, das heißt die ein und dieselbe Funktion innerhalb dieser IT-Architektur wird eigentlich an mehr als einer Stelle angeboten. Ja. Also es wird an typischerweise mehr als einer Stelle angeboten. Und jetzt ist die Frage, was das für Probleme mit sich bringt und damit beschäftigen wir uns jetzt im Laufe dieser zwei Module. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Funktionen von wichtigen Geschäftsprozessen typischerweise von sogenannten Legacy-Systemen abgebildet werden. Ja, also das ist ein wichtiger Begriff. Legacy-System bedeutet eigentlich, dass ein System ist, das auf veralteten Technologien basiert und das ist mit verschiedenen Problemen verbunden. Zum einen, dass man vielleicht nicht mehr den richtigen Support von dem Anbieter bekommt, zum anderen, dass man wahrscheinlich auch nicht mehr genug Programmierer findet, die genau diese Programmiersprache oder diese Technologie beherrschen. Und bei Banken ist das ein oftmals großes Problem, weil viele der Kernbankensysteme, also die zentralen Systeme, die halt die wesentlichen Aufgaben von so einer Bank durchführen, die sich halt in den letzten 30 Jahren nicht so wesentlich verändert haben, basieren halt noch auf solchen Legacy-Technologien. Da kommen dann Programmiersprachen zum Einsatz, die heute nicht mehr an Universitäten gelehrt werden und dann sind die Leute, die das noch können, sehr froh, weil die Bank halt sehr stark von ihnen abhängig ist und die entsprechend hohe Stundensätze verdienen können. Und insgesamt ergeben sich dann halt verschiedene Probleme bestehender Architekturen, die insbesondere davon ausgehen, dass man sagt, oftmals ändern sich Geschäftsprozesse häufig. Ja? Also dass dieses Kernbankensystem ist vielleicht unverändert geblieben seit den letzten 30 Jahren, aber die Prozesse, die darauf zugreifen, ändern sich gravierend. Ja, wie zum Beispiel, wir hatten es auch am Anfang der Vorlesung besprochen, das Thema Online-Banking. Da hat vor Jahrzehnten noch niemand drüber nachgedacht, aber auf einmal kommt dieser neue Use Case und dementsprechend ändern sich die Geschäftsprozesse einer Bank. Und das heißt, man hat sich verändernde Anforderungen. Und wenn man dann so eine Spaghetti-Architektur wie hier hat, wo alles irgendwie miteinander verbunden ist, dann ist es halt sehr schwer, Änderungen vorzunehmen, weil es so viele Seiteneffekte gibt. Jeder, der von euch schon mal programmiert hat und ein halbwegs großes Programm erstellt hat, weiß, wie schwer solche Seiteneffekte zu kontrollieren sind. Und das führt dazu, dass es relativ zeitintensiv und teuer ist, diese Sachen anzupassen. Und das ist eigentlich jetzt so eine Standardargumentation von, das könnte auch eine Beraterfolie sein, hier unten dieser Teil, wenn man verkaufen will, warum man eine serviceorientierte Architektur braucht. Ja, das ist die Motivation für so eine serviceorientierte Architektur, ist halt wegzugehen von diesem Spaghetti-Code, den man vorher gesehen hat auf diesem blauen Bild, hin zu etwas mehr Strukturiertem. Und da kam vor 10, 15 Jahren der Begriff serviceorientierte Architektur auf, der auch einen extremen Hype erlebt hat. Und das war praktisch die letzte Folie, die wir uns angeguckt haben vor der Weihnachtspause, wo wir gesagt haben, diese Definition einer SOA, also wir können sie uns nochmal angucken, ist ein Architekturkonzept für ein Informationssystem, in dem die Geschäftsprozesse durch Informationssysteme unterstützt werden, die aus Services bestehen. Also es ist eine relativ leere Definition, aber trotzdem, wenn man guckt, wie oft die zitiert ist und verwendet wird, würde ich sagen, fast eine Standarddefinition. Alles, was man da rausziehen kann, ist eigentlich, das Besondere an so einer serviceorientierten Architektur ist, dass sie aus Services besteht. Und das, was so schade ist an dieser Definition, ist, dass sie einem nicht wirklich erklärt, was das Besondere an Services ist. Aber dazu habe ich jetzt gleich nochmal zwei Folien mitgebracht. Und ich glaube, mit den Folien zusammen, mit dieser Definition, versteht man eigentlich ganz gut, was so eine serviceorientierte Architektur ist. Und der, sagen wir mal, erste Start, der einem hilft zu verstehen, was der Gedanke hinter so einer SOA ist, ist, dass man, wenn man diese Argumentationskette sich hier anguckt, dann geht die davon aus, dass man in seiner IT-Architektur eine gewisse Flexibilität braucht. Weil hier ist der Trigger, Geschäftsprozesse ändern sich und das ist schwer und das ist zeitintensiv und kostenintensiv. Und genau da versucht so eine serviceorientierte Architektur anzusetzen. Das ist auch der Hauptverkaufspunkt, dass man dadurch Flexibilität erhält, dass man halt Sachen leichter ändern kann als vorher bei diesem Spaghetti, also es heißt in der Literatur Spaghetti of Wires, dieser Code oder diese Architektur, die dieses blaue Bild, wo alles mit allem verbunden ist. Und das Ziel ist es hiervon eigentlich zu sagen, ich löse das in gewisser Weise auf und versuche das durch ein neues Paradigma, nämlich dass ich Services verwende, in den Griff zu bekommen. Und so eine serviceorientierte Architektur wird typischerweise eingeteilt in vier Schichten. Auf der untersten Schicht gibt es sogenannte Services, die eigentlich nichts anderes machen, als eine abgeschlossene fachliche Funktionalität anzubieten. Also die da drin ist die Logik gekapselt, die vorher in den ganzen Anwendungen war. Also hier wird das berechnet, hier wird die Information transformiert und was hier drüber kommt, ist so eine, ja, hier heißt es Integrationsschicht, die aus zwei Teilen besteht. Einmal dem sogenannten Servicebus, ja, das ist im Grunde nichts anderes als so eine Standard-Middleware, also das ist ein Teil der Architektur, das könnte man sich so vorstellen, wie das Zentrum von einem Stern, ja, und an diesem Servicebus sind, wenn das der Servicebus ist, sind die verschiedenen einzelnen Services an den Seiten verbunden und der Trick ist, die kommunizieren jetzt nicht direkt miteinander, sondern die kommunizieren immer über diesen Servicebus und sprechen so miteinander. Was der Vorteil dadurch ist, ist, dass ein Servicebus halt zentral erstens weiß, wer mit wem redet, dann zum Beispiel einmal eine Konvertierung zwischen mehr als einem Format vornehmen kann. dass der Service auch weiß, wie die Servicebus auch weiß, wie die Auslastung ist der verschiedenen Services, weil immer die Kommunikation über diese zentrale Stelle geht. Und an diesem Servicebus angeschlossen ist typischerweise so ein Repository, und dieses Repository enthält im Grunde Metadaten über die einzelnen Services, also Informationen über zum Beispiel die Schnittstellen, die die einzelnen Services haben, oder über die Qualität, die Ausfallsicherheit der einzelnen Services, oder über die Abteilung, wo ich anrufen muss, wenn der Service mal nicht funktioniert, um mich zu beschweren. Also dieses Repository enthält Informationen über die Services. Ja. Und die dritte Ebene ist eine sogenannte Workflow Engine. Hier drin ist abgebildet, wie die Prozesse ablaufen, und diese Prozess, das ist eine, da sind typischerweise so Prozessmodellierungssprachen unterstützt, die es einem ermöglichen, vielleicht sogar grafisch den Prozess zu malen. Und dann passiert, dass man die einzelnen Prozessschritte mit seinen Services verbindet, und diese Workflow Engine dazu dient, zu kontrollieren, wann welcher Prozessschritt aufgerufen wird und wann welcher Service aufgerufen wird. Und die oberste Schicht hier oben ist ganz normal einfach das User Interface, also die Schnittstelle zum Benutzer, der eben auf dieses Informationssystem zugreifen kann. Und auch so das Standardbild, was verwendet wird, um, sagen wir mal, diese Services zu illustrieren und diese Idee einer SOA zu illustrieren, ist, dass man wie Lego-Bausteine sich erstellt, und diese Lego-Bausteine entsprechen den Services und sollen ganz generische und oft wiederzuverwendende fachliche Funktionen repräsentieren, sodass man hier ein Set von eigentlich generischen Bausteinen hat, die man dann immer wieder rekombinieren kann, indem man andere Workflows sich aufbaut, aber von den gleichen Prozessschritten, von den gleichen fachlichen Funktionalitäten. Und dadurch, dass diese einzelnen Lego-Bausteine nicht mehr so wie in der alten Welt, in Anführungszeichen, miteinander verklebt sind, sondern über diesen Servicebus kommunizieren, über standardisierte Schnittstellen kommunizieren, soll es viel einfacher werden, diese Bausteine umzustecken und aus dem Auto, was man ehemals gebaut hat, oder dem Prozess X, dann ein, von mir aus, Flugzeug zu bauen mit den gleichen Steinen, mit den gleichen Prozessschritten. Aber das ist natürlich, sagen wir auch mal, auch viel Marketing, was dahinter steht. Aber das ist so das Standard, die Standardidee, wie so eine SOA funktioniert. Ja, dass man fachliche Bausteine als Services baut, die man frei rekombinieren kann. So, und wir sind jetzt in diesem siebten Modul und gucken uns jetzt weiter das Thema SOA an, weil IT-Architektur hatten wir schon in der letzten Vorlesung behandelt. So, wenn man sich überlegt, okay, das Besondere an so einer SOA sind Services, dann verdienen Services auch zumindest eine Folie, auf denen man erklärt, was denn so besonders daran ist und was Services überhaupt sind. Und wenn man sich diese Service-Definition zusammen mit der Definition anguckt, dann ergibt die Definition aus meiner Sicht schon wieder viel, viel mehr Sinn, weil man viel besser versteht, worum es überhaupt geht. Also wir gucken uns erstmal die Definition von diesem Service an, also diesem idealtypischen Baustein, Prozessschritt. Also ein Service ist ein abgeschlossenes Softwaremodul, okay, verstehe ich noch, bestehend aus drei Teilen, nämlich der Implementierung, einem sogenannten Servicevertrag und einer Schnittstelle. Und die Schnittstelle bietet diese fachliche Funktion jetzt über ein Netzwerk an. Und über ein Netzwerk bedeutet hier, dass man es anklingt an diesen Servicebus. Und es hat jetzt drei Teile, die Definition, und diese drei Teile sind hier unten nochmal aufgeschlüsselt. Der erste Teil ist der Servicevertrag. Und dieser Servicevertrag enthält praktisch Metadaten zu der Funktionalität dieses Services. Der beschreibt die Funktionalität des Services, indem hier drin steht, was ist denn der Verwendungszweck von diesem Service? Welche Arten von Schnittstellen hat dieser Service? Zum Beispiel, wie ist die Dienstgüte? Also zu welcher, wenn das eine Berechnung ist, wie akkurat ist die Berechnung, die mir der Service zurückgibt? Oder ja, wie gut ist das Ergebnis? Und außerdem steht in diesem Servicevertrag auch noch was über die Voraussetzungen für den ordnungsgemäßen Einsatz. Also in diesem Servicevertrag steht nicht nur drin, was gemacht wird, also was der Verwendungszweck ist, wie man es aufruft, also über die Schnittstelle, wie gut es erledigt wird, diese Dienstgüte, sondern auch, was notwendig ist, damit diese Dienstgüte erfüllt wird. Und das kann man ganz gut an einem Beispiel, glaube ich, erklären. Deswegen hier auf der Seite links hier habe ich mal ein Beispiel von einem Geschäftsprozess aufgetragen. Ja, und der ist in so einer typischen Geschäftsprozess-Modellierungssprache dargestellt. Die muss man jetzt nicht kennen. Das sind ereignisgesteuerte Prozessketten, die hier verwendet werden. Und im Grunde ist es eine relativ einfache Modellierungssprache. Es funktioniert nämlich immer so, dass man da einen Ablauf, einen Prozessablauf so darstellt, dass man Ereignisse immer verknüpft mit Funktionen und daraus entstehen dann neue Ereignisse. Wer von euch kennt es schon? Wahrscheinlich alle. Einer, zwei. Okay, also deswegen, ich glaube, ich gehe nicht so tief drauf ein. Es geht nur darum, dass es eine Variante ist, wie man einen Prozessablauf darstellen kann. Und dieser Prozess ist relativ einfach. Da kommt eine Kreditanfrage rein und jetzt wird geschaut, wie groß ist der Betrag, über den entschieden werden soll. Ist der Betrag größer als 100.000 oder ist der Betrag kleiner als 100.000? Hier teilt sich jetzt der Kontrollfluss auf. Und je nachdem, wie hoch der Betrag ist, also wenn er zum Beispiel größer als 100.000 ist, passiert hier ein Scoring-Verfahren. Und wenn er kleiner als 100.000 ist, dann wird eine ganz einfache Formel verwendet, um zu entscheiden, ob wir am Ende eine Zusage erteilen oder ob wir keine Zusage erteilen. Und je nachdem, was halt bei diesen zwei Prüfungen rauskommt, wird dann gesagt, okay, der Kredit ist bewilligt oder der Kredit ist nicht bewilligt. Und das wäre jetzt so aus der Bankenwelt ein ganz abstrakter Geschäftsprozess, der auch super einfach ist, weil man einfach nur an der Kredithöhe entscheidet, welche Art von Bonitätsprüfung ich mache. Und das soll ja jetzt helfen, ein Beispiel für so eine serviceorientierte Architektur zu sein. Und man könnte sich jetzt sagen, okay, ein Service soll eine abgeschlossene fachliche Funktionalität über Netzwerk anbieten. Da könnte man jetzt eigentlich alle diese Funktionen als mögliche Services sehen. Und wo es Sinn macht, wäre jetzt hier bei diesem Scoring-Verfahren, da könnte man sagen, okay, das ist hier implementiert in einem Service und der Servicevertrag für diesen Service, dieses Scoring-Verfahrens enthält eine Auskunft über den Verwendungszweck. Da steht dann halt eine Freitextbeschreibung drin. Das ist das und das Scoring-Verfahren. Dann steht was über die Schnittstellen drin. Da steht halt, welche Daten werden benötigt, um dieses Scoring-Verfahren zu rechnen. Was sind die Eingabedaten? Was sind die Ausgabedaten? Hier in dem Fall, die Ausgabedaten werden einfach nur ja, nein oder okay, nicht okay. Und die Eingabedaten könnten dann halt verschiedene Kundeninformationen sein. Dann die zu erwartende Dienstgüte, wie akkurat ist beispielsweise dieses Scoring oder diese Abschätzung. Und die Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Einsatz könnte sowas sein wie, ja, welche Wertebereiche muss man denn bei den Eingabedaten beachten, damit dieses Scoring-Verfahren sinnvolle Ergebnisse liefert. Und die anderen beiden Teile, wenn man den Servicevertrag verstanden hat, dieser Service-Definition, sind relativ leicht zu verstehen, denn der zweite Teil ist, dass es eine Schnittstelle gibt. Das meint jetzt einfach nur, dass dieser Service eine physische Schnittstelle hat. In dem Servicevertrag wurde nur diese Schnittstelle beschrieben. Das ist eine Beschreibung, was diese Schnittstelle enthält. Und das ist jetzt eben die physische Schnittstelle, aber die ist auch Teil des Service. Und der dritte Teil ist auch leicht zu verstehen. Es ist ja ein Stück Software, was eine Implementierung umfassen muss. Also hier ist dann die Logik beschrieben, ja, programmiert, die jetzt genau dieses eine Scoring-Verfahren implementiert. Und man sagt, das ist eine Besonderheit aus dieser serviceorientierten Welt, dass diese Services nicht nur die Logik enthalten, sondern auch in der ganz reinen Lehre die benötigten Daten verbinden oder dass die benötigten Daten auch innerhalb dieses Services enthalten sind. Ja? Also dass es nicht nur die Logik ist, sondern auch schon Daten enthält, und die Einheit von Geschäftslogik und Geschäftsdaten ergibt dann diese Implementierung. Und warum sagt man, dass auch die Daten enthalten sein sollen? Das ist diesem Gedanken der Flexibilität geschuldet, weil man halt sagt, okay, diese Implementierung soll möglichst losgelöst von anderen Services sein. Sie soll all das enthalten, was sie benötigt, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Und das ist hier definiert als ein Service. Gibt es dazu jetzt Fragen zu dieser Service-Definition? Ja. Ja. Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Hat jeder Service seine eigene Datenbank? Ja. Also in der ganz reinen Lehre, wenn man das sich im Lehrbuch anguckt, dann enthält der ein paar Tabellen von mir aus, in denen dann die Daten vorliegen. Aber in der Praxis wird es, glaube ich, kaum umgesetzt. Es wird eher so verwendet, dass dieser Service dann halt auf einen anderen Service zugreift, der ihm die Daten dann zuliefert und er dann die Daten, die er benötigt, sich trotzdem erst holt und dann praktisch einen kleinen Zwischenspeicher auffüllt. Aber nicht jeder Service hat eine komplette Datenbank für alle Informationen vorliegen. Und deswegen habe ich es auch so gesagt, in der reinen Lehre soll es so sein, weil die Idee ist, möglichst unabhängig zu sein. Aber in der Praxis wird es nicht so gelebt. Natürlich, weil es irgendwie auch sonst schwierig wäre. Und wenn man jetzt die Definition anguckt, über die wir eben noch so ein bisschen geschmunzelt haben, und sagt, okay, jetzt wo man weiß, was ein Service ist, und man sagt, okay, dieser Service besteht eben aus diesen drei Teilen, das sind diese Lego-Bausteine, die fachliche Funktionen unterstützen, dann wird die Funktion, wird die Definition schon besser verständlich. Und jetzt kann man auch die Teile verbinden, die diese Architektur hat, mit der Definition des Service, weil in diesem Repository liegen typischerweise die Service-Verträge. Ja? Also da drin ist dann beschrieben, was sind die Schnittstellen von einem Service, wo liegt der, was sind die Funktionen von dem Service, und dieser Service-Bus ist das Netzwerk, von dem geredet wird, oder stellt einen wichtigen Teil von dem Netzwerk dar in der Definition eines Services. Also das ist das Netzwerk, über das die fachliche Funktion angeboten wird. Okay, und wenn man jetzt die Definition verstanden hat, ist man trotzdem relativ alleine gelassen mit so einer Welt, weil dieses Bild links ist ein relativ einfaches Bild, und wir haben jetzt einfach als Beispiel dieses Scoring-Verfahren genommen und gesagt, okay, das ist ein Beispiel für einen Service, aber hier habe ich nochmal versucht, so ein paar Knackpunkte zusammenzufassen, die zeigen, warum es nicht ganz so einfach ist, so eine serviceorientierte Architektur in seinem Unternehmen aufzubauen. Zum einen, der Block oben links, ist es so, dass man erstmal verstehen muss, dass ein Service, sagen wir mal, dass es drei verschiedene Arten gibt, einen Service zu erstellen. Ja? Die erste Art ist relativ trivial, man kann einen Service neu entwickeln. Ja, also man schreibt einfach einen neuen Service. Das zweite ist, dass ein Service besteht aus Fragmenten bestehender Anwendungen. Das heißt, man muss sie nicht neu entwickeln, sondern baut in gewisser Weise eine Fassade vor eine bestehende Anwendung, um daraus einen Service zu machen. Man greift mit einem Service auf bestehende Bausteine von existierenden IT-Anwendungen zu. Und da ist es so, hier umfasst der Begriff Anwendung nicht nur die Anwendungen, die schon existieren in eurem Unternehmen, sondern auch schon Services, die ihr erstellt habt. Also es ist so eine rekursive Geschichte. Das heißt, ein Service kann, die Implementierung eines Service kann auch aus mehreren anderen Services bestehen, die halt sinnvoll aufgerufen werden. Oder halt aus Fragmenten bestehender Anwendungen. Und dann gibt es noch C, den Fall, dass es auch eine Kombination gibt, dass es nicht nur ein simpler Aufruf ist, sondern dass man sowohl Aufrufe von verschiedenen Teilen hat, als auch Neuimplementierungen. und die dann verbindet zu einem Service. Und das zeigt jetzt schon, sagen wir mal, die Mächtigkeit dieses Konzepts, gerade wenn ich so eine rekursive Verbindung habe, dass ich eben einmal Sachen implementiert habe in Form eines Services und die dann neu rekombinieren kann zu neuen Services. Also ich kann aus verschiedenen kleinen Lego-Bausteinen ein neues Modul bauen, was ich dann auch wieder als Baustein verwenden kann. Dann also das ist schon mal nicht so einfach. Wie ist denn jetzt die optimale Wahl, wenn ich schon eine bestehende IT-Landschaft habe, wie ich jetzt sinnvolle Services bekomme? Und vor allem ist auch die Frage, welche Teile meiner IT-Landschaft sollten überhaupt aus Services bestehen? Weil ist es, glaube ich, jedem klar, wenn man sich überlegt, okay, man hat diese Bank, man hat dieses Winchester Mansion gebaut über 30 Jahre. Wenn ich da solche kleinen Bausteine draus machen will, die ich irgendwie sinnvoll rekombinieren kann, wird es nicht billig sein, weil es ein laufender Betrieb ist von einer Anwendung und ich nicht einfach so Sachen rausnehmen kann und abschalten kann. Und als Architekt fragt man sich, welche Teile meiner Landschaft müssen überhaupt nach diesem Paradigma aufgebaut sein? Wahrscheinlich nicht alle Teile, weil es relativ teuer ist, die Sachen so rauszunehmen, so zu beschreiben, in einem Servicevertrag oder einen Service überhaupt zu definieren, dass es jemals diese Aufwände wieder einspielen kann. Und wenn man sich fragt, okay, was soll überhaupt, welche Teile meiner IT-Landschaft sollen überhaupt alle durch Services abgebildet werden, dann muss man sich wieder fragen, was ist der Sinn von so einer serviceorientierten Architektur? Da geht es darum, Flexibilität zu haben, Rekombinierbarkeit zu haben. Und ich würde sagen, nicht jeder Teil einer IT-Landschaft hat die gleichen Anforderungen an Flexibilität. Also es gibt Teile, die sich 30 Jahre nicht verändern werden und es gibt Teile, wo wir fast wissen, okay, in 5 Jahren wird dieser Prozess anders aussehen und dann lohnt es sich, eher in diesen Teilen eine serviceorientierte Architektur anzuwenden. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass man nicht eine komplette serviceorientierte Architektur im Unternehmen braucht, sondern halt sich vielleicht für bestimmte Unternehmensteile dafür entscheidet. Und nachdem man sich entschieden hat, für welchen Teil man es baut und wie man die Services erstellt, also die Kombination aus A, B und C irgendwie geschickt gewählt hat, ist dann auch noch die Frage, wie granular sollen die Services sein? Ja, also das ist die Box hier unten. Und das ist auch eine Sache, die eigentlich relativ schwer zu entscheiden ist. Ja, man hat auf der einen Seite die Möglichkeit, sehr feingranulare Services zu machen, das heißt Services, die nur eine kleine Funktion erfüllen. Oder man hat die Möglichkeit, grobgranulare Services zu erstellen, also Services, die mehr als eine Funktion erfüllen, irgendwie halt größer sind. Und wenn man sich das hier überlegt, dann könnte ich entweder sagen, dieses eine Scoring-Verfahren in dem Beispiel ist ein Service, aber ich kann auch genauso, das geht auch in die Definition, diesen ganzen Block als einen Service verstehen. Und wenn ich als Architekt dabei bin, diese SOA zu bauen, dann muss ich mir die Frage stellen, wie granular soll es denn sein? Und in der Literatur wird dann gesagt, dass man halt einen Trade-off hat, ja, dass man diese Granularität in gewisser Weise so wählen muss, dass man eine hohe Chance auf Wiederverwendbarkeit hat. Ja, weil wenn ich eine kleine Funktionalität habe, die für einen bestimmten Zweck ist, dann sagt man, ist die Chance, dass ich es wiederverwenden kann, höher. Weil je mehr ich dann dazu baue, desto spezieller wird der Use Case, für den ich es brauche, und desto geringer ist die Chance, dass das gleiche Ding nochmal innerhalb des Unternehmens gebraucht wird. Und das wäre das Argument, dass man sagt, je feingranularer es ist, desto höher habe ich die Chance auf Wiederverwendung. Und der andere Teil des Trade-offs ist, dass je feingranularer ich meine Services baue, desto mehr Serviceaufrufe brauche ich, um meinen bestimmten Prozess zu erfüllen, weil die halt immer kleiner werden. Und in so einer SOA ist gerade dieser Weg über den Servicebus und die Kommunikation zwischen den einzelnen Services das Teure. Also es kostet Zeit, also teuer im Sinn von Performance, weil es Zeit kostet und natürlich viel effizienter ist, wenn alles in einer großen Anwendung passiert, wo die Daten so durchfließen, ohne den Umweg über diesen Servicebus zu nehmen. Und diese Abwägung zwischen Wiederverwendbarkeit und hier Schnittstellenkomplexität oder Berechnungsaufwand muss man im Hinterkopf haben, wenn man sich entscheidet, wie granular ich diese Services aufbaue. Und wir hatten eben schon den Begriff Wiederverwendung uns angeschaut, weil wir gesagt haben, das ist ein Teil dieses Trade-offs. Aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man, dass es eigentlich nicht eine Art von Wiederverwendung gibt, die in so einer SOA stattfindet, sondern eigentlich drei Arten, die dort stattfinden. Und wir nennen das hier Mehrfachverwendung, erneute Verwendung und Weiterverwendung. Ich erkläre dann das Ganze mal an einem Beispiel, warum das Unterarten von so einer Wiederverwendung sind. Also das erste ist hier genannt Mehrfachverwendung. Und ihr werdet sehen, es sind eigentlich ganz unterschiedliche Dinge, die unter diesen Begriff Wiederverwendung fallen. Mehrfachverwendung bedeutet das, was viele Leute einfach im Kopf haben, wenn sie von Wiederverwendung reden, nämlich dass ein Service, also eine funktionale Implementierung in mehr als einem Prozess gleichzeitig verwendet werden. Also das könnte sein, hier dieses Scoring-Verfahren, was wir uns überlegt haben, wird nicht nur in dem Kreditanfrageprozess verwendet, sondern es wird auch verwendet, bevor dem Telefonkunden irgendein, keine Ahnung, Bonus zugewiesen wird. Da wird auch geguckt, wie solvent ist der, ja, und wie sehr möchte ich, dass der weiter mein Kunde ist. Ja, also man kann sich schon Beispiele vorstellen, wo ein Service in mehr als einem Prozess zur gleichen Zeit verwendet wird. Das fällt unter Mehrfachverwendung. Dann erneute Verwendung ist, dass man sagt, dass dieser Service bei Änderungen des Prozesses unverändert weitergenutzt werden kann. Ja, also der Prozess ändert sich hier von 2008 auf 2009 so, dass sich die Reihenfolge der Prozessschritte verändert, hier durch diese Farben dargestellt. Und ein Beispiel, an dem man sich das ganz gut vorstellen kann, ist, stell dir vor, ihr habt eine SOA für ein Restaurant implementiert und 2008 habt ihr euch entschieden, dass es halt so eine Art Gourmet-Restaurant sein soll und der Prozess, durch den ihr die Kunden schleust, ist halt bestellen, essen und dann Rechnung. Ja, das ist euer Prozess und dann 2009 habt ihr gemerkt, okay, ich will es irgendwie anders haben, ich will so eine Art Schnellrestaurant sein, habt einen Strategiewechsel vorgenommen und das ist bestellen, Rechnung, dann essen. Also der Rechnungsschritt hat jetzt nicht mehr, ist nicht mehr an der letzten Stelle, sondern an der zweiten Stelle. Und wenn ihr so eine SOA habt und diese Bausteine dann einfach umstecken könnt, dann fällt euch dieser Geschäftsmodellwechsel viel leichter in einer IT umzusetzen, wenn ihr eine SOA habt. Und da würde man von so einer erneuten Verwendung sprechen. Dann ein Sonderfall, dieser dritte Fall ist das Thema Weiterverwendung, das eng mit dem verknüpft ist, was wir hier oben schon diskutiert haben, nämlich dass ein Service aus Fragmenten bestehender Anwendungen aufgebaut werden kann. Und es passt auch zu diesem Thema Legacy-Anwendung. Ja? Also wenn ihr euch vorstellt, ihr habt eine alte Anwendung, so eine Legacy-Anwendung, wo dann der Nutzer, seht ihr manchmal noch im Reisebüro, so einen schwarzen Bildschirm hat, wo dann so grüne Ziffern aufleuchten und die dann so Codes eingeben müssen. Ja, stellt euch vor, ihr habt so eine Anwendung, dann gibt es die Möglichkeit, davor so eine Art Service-Fassade zu bauen. Ja? Und das heißt, ihr baut ein Stück Code, was eigentlich die Keyboard-Eingaben zum Beispiel simuliert und den Bildschirm abgreift, um das dann, ihr lasst das Legacy-System einfach vollkommen unverändert, aber ihr baut so eine Art, ja, hier heißt es Fassade, darum, die Informationen abgreift von diesem System, um das in diese serviceorientierte Welt zu bringen. Und dazu gibt es wirklich ein Tool von der Software AG, die genau das macht. Also der liest diese alten Bildschirme aus und simuliert Keyboard-Eingaben, um dann daraus einen Service zu machen mit XML-Schnittstelle und dann kann man da eine Anfrage hinschicken, der simuliert die Keyboard-Eingabe, liest den Bildschirmergebnis aus und schickt es dann als XML-Nachricht zurück. Und das, wird als weiterer Vorteil verwendet, der auch von den Marketingabteilungen immer noch unter Wiederverwendung eingebaut wird. Und hier geht es ja eigentlich um die Weiterverwendung von diesen alten Systemen auch in dieser neuen Welt. Und das sind, sagen wir mal, drei Arten von Wiederverwendung, wie man sie hier unterscheiden kann. Okay, und jetzt, wenn man hier die ganzen Probleme mal gesehen hat, dann zeige ich jetzt auch noch mal ganz kurz auf zwei Folien Forschung, die dazu am Fachgebiet stattgefunden hat. Das war eine Umfrage, wo man die 250 größten deutschen Unternehmen befragt hat, von denen dann 33 mitgemacht haben und weltweit, ich glaube, ungefähr 56 SOA-Anbieter adressiert hat, von denen die Hälfte gut mitgemacht hat. Und die Frage war, ob diese ganzen Versprechungen, die es zu dieser Zeit gab, wirklich eintreten. Und viele Versprechungen treten eben nicht ein. Und ein Beispiel, was ich mitgebracht habe aus dieser Studie, war, wir sind jetzt auf der Anwenderseite, wir gucken uns die Anwender an, die mit diesen ganzen Argumenten überzeugt wurden, von mir aus eine SOA einzuführen. Und gucken uns jetzt eine besondere Art der Wiederverwendung an, nämlich die Mehrfachverwendung. Ja? Also, dass ein Service in mehr als einem Prozess zur gleichen Zeit verwendet wird. So der Klassiker, den man unter Wiederverwendung verstehen würde. Und was man jetzt hier sieht, sind die verschiedenen Fälle. Ja? Also das sind die einzelnen Anwendungsunternehmen hier unten auf der Achse. Und die haben Codes, die sind abgekürzt halt mit diesen Buchstaben oder zwei Buchstabenkombinationen. Und in Klammern steht dahinter die SOA-Nutzung in Jahren. Also zu der Zeit, wie sie befragt wurden, wie viele Jahre nutzt ihr schon SOA? Und jetzt ist es hier die Achse aufsteigend geordnet nach der Nutzungsdauer. Und auf der anderen Achse seht ihr die Anzahl der Mehrfachverwendungen eines Services. Die geht von 0 bis 25. Und da sind zwei Sachen abgetragen. Die obere Kante bedeutet das Maximum, das untere das Minimum und diese Markierung hier den Durchschnitt. Und was man sieht ist, dass klar, das natürliche Minimum von so einer Mehrfachverwendung ist natürlich 1. Ja, also das macht Sinn. Und man sieht hier, viele der Anwendungsunternehmen haben genau dieses Minimum, dass es auf 1 ist. Und jetzt könnte man sich fragen, okay, manche haben das nicht. Ja, hier ist zum Beispiel 2 das Minimum. Und woher kommt das? Das kommt daher, dass die IT-Architekten wahrscheinlich ganz schlau gesagt haben, man darf erst einen Service implementieren, wenn man 2 Cases nennen kann, wo er verwendet wird. Ob das, also das führt dazu, dass man eben nicht diesen Minimumfall hat, wo man einen Service baut, den man halt nicht mehrfach verwenden kann. Aber das ist halt auch die Frage, ob das sinnvollste Kriterium ist, einen Service zu identifizieren. Aber das ist der Grund, warum manche das Minimum hier haben. Und man sieht auch, dass halt es hier das Maximum teilweise relativ hoch ist, hier bei 20, hier bei 25. Und es wohl auch nicht davon abhängt, ob man es jetzt schon lange macht oder nur ganz kurz. Wobei man sagen muss, der es ganz kurz gemacht hat, hat sehr viel Geld investiert in kurzer Zeit, um einen großen Teil umzusetzen in seiner Landschaft. Also deswegen muss man diese Jahreszahl mit Vorsicht genießen. Es würde eigentlich besser sich zeigen, wie viel hat man investiert in SOA, nicht wie lange macht man es schon. Aber hier dieser Fall hat sehr viel investiert, wahrscheinlich ist es deswegen so. Aber obwohl die Maximalwerte teilweise relativ hoch sind, sieht man, wenn man sich diesen Durchschnittswert anguckt, dass es schon relativ ernüchternd ist. Dass es halt sehr oft an dem natürlichen Minimum von 1 ist. Also dass man viele Services hat, die teilweise häufig mehrfach verwendet werden oder wiederverwendet werden. Aber das sind dann halt wirklich solche oftmals Mini-Services, wenn man sich die anguckt hier in dem Beispiel. Das sind dann irgendwelche Rechnungsdruck-Services, die an ganz vielen Stellen verwendet werden oder Kundendaten aus einer Datenbank ziehen, Services und bereinigen. Also das sind nicht die Sachen, wo man wahrscheinlich diese Flexibilität benötigt, wie es dort, wie es zu Anfang versprochen wurde. Und so jetzt meine Einschätzung war oder ist, dass man erstmal einen extrem großen Hype hatte, dass SOA alles heilen wird, dieses Spaghetti-Code auflösen wird und es dann eine extreme Ernüchterung gab. Es gab dann so 2010, 2011 auch Quellen, die geschrieben haben, SOA ist tot, es macht keinen Sinn mehr, jetzt brauchen wir ein neues Marketing-Schlagwort. Aber sagen wir mal, mittlerweile ist es an vielen Stellen, würde ich sagen, immer noch ein verbranntes Wort. Wenn man da mit Architekten redet, dann sehen die nie glücklich aus oder selten glücklich aus, wenn die über SOA reden. Aber es gibt trotzdem einige Inseln, wo es funktioniert hat. Und ich glaube, wichtig ist zu verstehen, der Nutzen von so einer SOA ist halt Flexibilität, aber das ist mit enormen Kosten verbunden, die zu erreichen. Und man muss sich fragen, an welchen Stellen brauche ich das? Und sind die Stellen groß genug, damit es sich lohnt, so ein Overhead zu investieren? Okay, das war zum Thema SOA. Habt ihr dazu noch Fragen? Okay, dann jetzt zu dem achten Modul, wo es um Komplexität von IT-Architekturen geht. Das hat eigentlich zwei Teile. Einmal gucken wir uns an, wie man IT-Architekturen als Systeme verstehen kann. Und dann gucken wir uns an, wie man IT-Komplexität und insbesondere Heterogenität messen kann. Hier nochmal als abschreckendes Beispiel ein Bild für eine komplexe IT-Landschaft. Und auch SOA ist in gewisser Weise eine Idee gewesen, um Komplexität einer IT-Landschaft in den Griff zu bekommen. Und viele der Probleme, die wir auf den Folien vorher diskutiert haben, also diese mangelnde Flexibilität einer Landschaft und die mangelnde Veränderbarkeit insbesondere, hängen mit dieser Komplexität zusammen. Und dieser starken Verwobenheit von solchen IT-Architekturen. Und trotzdem ist es so, dass man, glaube ich, soweit ist mittlerweile zu sagen, dass Komplexität nicht unbedingt was Schlechtes ist bei einer IT-Architektur. Ein gewisser Grad an Komplexität ist notwendig. Wenn ihr einen komplexen Geschäftsprozess habt, den ihr durch IT oder ein Informationssystem abbilden wollt, dann ist es fast natürlich, dass sich auch eine gewisse Komplexität auf eure Technologie überträgt. Ja, wenn ihr einen Prozess habt, der mehrere tausend Seiten Dokumentation hat, dann wird es nicht in einem sehr einfachen Informationssystem abzubilden sein. Aber trotzdem ist die Frage, wie man diese Komplexität erstmal quantifizieren kann, messen, zählen, wiegen kann, um sich da ein Bild zu machen, wie komplex ist meine IT-Landschaft und um zu erkennen, was ist, sagen wir mal, notwendige Komplexität und was ist Komplexität, die über das notwendige Maß hinausgeht. Und dazu nochmal als Wiederholung, was wir auch in der Definition von IT-Architektur uns schon angeguckt haben. In unserem Kopf, in der Modellwelt, sagen wir, dass dieses Bild, diese komplexe IT-Architektur eigentlich nichts anderes ist als ein System. Das besteht aus Komponenten, beziehungsweise hier heißt es Elementen und Relationen. Ja? Also hier müsste man eigentlich auch Komponente. Der wackelt so. Komponenten hinschreiben. Ja? Also diese Komponenten sind zum Beispiel Computer, Applikationen, Datenbanken und Relationen sind Informationsaustausch. Und wenn man sich dieses Bild in den Kopf holt und sagt, okay, das ist eigentlich ein System oder eigentlich ein Graph von Elementen und Relationen, dann kann man auch einige Konzepte zur Messung von Komplexität oder zur Definition von Komplexität anwenden und einsetzen. Eine Variante, was man unter Komplexität verstehen kann. Und ich glaube, das ist eine relativ spannende Frage, wenn man sich überlegt, was ist eigentlich Komplexität? Und das ist auch eine Frage an euch jetzt. Wie würdet ihr den Begriff Komplexität definieren? Was ist für euch komplex? Ohne jetzt hier alle die Definition zu lesen, sondern einfach aus dem Bauch heraus, was ist für euch etwas Komplexes? Ja? Jetzt hast du eine ganz besondere Art von Definition gegeben, nämlich du hast, und das ist, es gibt zwei Arten von Definitionen von Komplexität. Du hast einen Klassiker für die eine Seite gewählt, weil du hast so eine, du hast erklärt, aus dem Auge des Betrachters ist etwas komplex, weil du die Kosten des Betrachters als hoch bezeichnet hast, um etwas zu verstehen. Ja? Also das ist die eine Variante, wie man Komplexität verstehen kann. Ja? Ja, okay, das ist genau die gleiche Idee, wie du hattest. Das ist halt, wenn ich etwas irgendwie nicht mehr im Kopf lösen kann, wenn es zu schwierig ist, es zu bearbeiten, dann ist es komplex. Ja? Sonst noch Ideen, was man unter Komplexität verstehen kann? Behaltet im Hinterkopf, das ist so die, das ist die eine Variante, Komplexität zu verstehen, sich nämlich in den in die Schuhe desjenigen zu stellen, des Modellers oder desjenigen, der das System irgendwie bearbeitet und zu sagen, okay, wenn der Probleme hat, das zu überblicken und zu bearbeiten, dann ist es komplex. Und hier habe ich eine Definition mitgebracht, die aus der anderen Welt der Definitionen kommt, nämlich hier werden Systemcharakteristiken beschrieben, die am Ende dazu führen, dass es schwer zu verstehen ist oder dass man es aufschreiben muss, um es zu verstehen. Also man versucht jetzt dem Ganzen noch ein Stück weit mehr auf den Grund zu gehen, indem man nicht nur sagt, die Folge ist, dass man halt lange braucht, um etwas zu beherrschen und zu verstehen, sondern welche Eigenschaften muss denn das Ding haben, damit es diese Folgen hat. Ja? Und hier gibt es eine Definition von Schneeberger und MacLean, die halt sehr gut zu dieser Komponenten- und Relationenwelt passt. Weil bei denen heißt es jetzt Components and Interactions, aber das ist bei uns die Relation. Und die beiden sagen, dass eigentlich zwei Dinge innerhalb eines Systems existieren, nämlich Elemente und Relationen oder Komponenten und Relationen. Und dass jeweils zwei Eigenschaften von diesen Dingen, die ein System ausmachen, dazu führen, dass es zu Komplexität kommt. Und die sagen, dass sowohl die Anzahl als auch die Unterschiedlichkeit dazu führt, dass es komplex wird. Und sowohl die Anzahl und Unterschiedlichkeit von Dingen, die in dem System sind, sowie die Anzahl und Unterschiedlichkeit von Beziehungen, die in dem System sind, führen zu Komplexität. Und wenn man das jetzt an unserer IT-Architektur sich überlegt, fallen uns auch Beispiele dazu ein. Also eine IT-Architektur, wo wir jetzt reinzoomen in die Anwendungslandschaft. Das heißt, die Dinge sind Anwendungen. Und wenn wir sagen, die Anzahl der Dinge führt zu Komplexität, dann ist eine Landschaft mit 5 Anwendungen einfacher als eine Landschaft mit 50 Anwendungen. Und eine Landschaft, in der zwischen diesen 50 Anwendungen nur 10 Verbindungen sind, ist einfacher als eine Landschaft, wo wir diese 50 Anwendungen haben, aber da sind 100 Verbindungen dazwischen. Also das war, jetzt haben wir eben Number uns angeguckt. Number zwischen Number der Dinge haben wir variiert, ja, 5 Anwendungen, 10 Anwendungen und Anzahl der Relationen, ja, ob wir jetzt viel oder wenige Relationen haben. Die zweite Sache, nach denen sie sagen, führt zu Komplexität, ist, dass die Unterschiedlichkeit von diesen Dingen und Relationen auch dazu führt, dass es zu mehr Komplexität kommt. Wenn ihr eine Landschaft habt, wo ihr 10 Anwendungen habt und die sind alle gleich, aus irgendeiner Perspektive gesehen, zum Beispiel die kommen alle vom gleichen Anbieter oder die nutzen alle die gleiche Programmiersprache, dann habt ihr sehr geringe Variety bei den Dingen, bei den Components. Aber wenn ihr dann anfangt und sagt, okay, ich habe jetzt eine andere Landschaft, wo ich 10 verschiedene Anwendungen habe und die sind alle unterschiedlich, die kommen alle von unterschiedlichen Anbietern, dann ist es komplexer. Und genauso funktioniert auch die Logik mit den Interaktionen oder mit den, die nennen es Interactions, aber wir haben immer Relationen gesagt. Wenn die Relationen, die Schnittstellen zwischen den Anwendungen alle sehr gleich sind, ja, also eine Technologie verwenden oder alle eine bestimmte Logik haben, zum Beispiel asynchron sind, ja, dann ist es viel einfacher, als wenn ihr die gleiche Anzahl von Relationen habt, die aber komplett unterschiedlich sind. Und genau das sagen sie in ihrer Definition. Computing complexity can be characterized by the number and variety of components and their interactions. Das sind diese vier Dinge, die wir eben durchgesprochen haben. Ja, also hier sind die Components, Number, Variety, Interactions, Number, Variety. Und sie ergänzen es noch darum, dass auch die Rate der Veränderung des Systems zu Komplexität führt. Ja, wenn ihr ein System habt, was sich 15 Jahre nicht verändert, die Anzahl der Komponenten gleich bleibt und die Verteilung der Attribute immer gleich bleibt, das ist einfacher, als wenn ihr ein System habt, wo sich das dauernd verändert. Und das meinen die hier mit dieser Rate of Change. Und das ist eine andere Art von Definition von Komplexität, weil die jetzt ein System beschreiben und die Charakteristiken dieses Systems beschreiben. Und das führt aber am Ende dazu, dass, genau wie ihr gesagt habt, ihr länger Zeit braucht, um es zu verstehen. Und wenn man diese allgemeine Definition, oder erstmal gibt es dazu Fragen, weil ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass man es versteht. Okay? Und wenn man die allgemeine Definition jetzt auf IT-Architekturen überträgt, dann kommt man zu diesem Bild, wo man sagt, okay, wir haben diese vier Treiber von Komplexität, Anzahl der Komponenten, Anzahl der Relationen, Heterogenität, das entspricht jetzt der Variety von Komponenten und Relationen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass ein Informationssystem aus mehr besteht als aus Anwendungen, ja, sondern eben auch zum Beispiel Infrastruktur oder eben dann den Anwendungen oder den Daten, dann kann man sich überlegen, dass man diese Idee der Komplexität auf verschiedenen Schichten haben kann innerhalb seiner IT-Architektur. Und man kann sich, dann sieht man die Stärke von dieser Idee, warum man diese systemtheoretische Perspektive braucht und warum man diese Aufteilung, diese vier Haupttreiber, warum die so hilfreich ist. Weil wenn man die verschiedenen Schichten jetzt ändert von einer Architektur, dann verändert sich nur die Art der Komponente, die man sich anschaut. Hier in der Infrastrukturarchitektur auf dieser Ebene wären es eben Server, die man sich anschaut. Ja, das wären die Komponenten. Hier wären es schon Anwendungen und hier wären es Datenobjekte. Aber die Logik bleibt genau das Gleiche. Und das ist ein Vorschlag, wie man eben IT-Komplexität greifen kann. Und das ist eine besondere Art von IT-Komplexität, weil es hier ist, ist die statische IT-Komplexität. Hier geht es nicht darum, hier ist ausgeklammert, dass sich die Sachen auch ändern, sondern der erste Schritt war hier, sich anzugucken, dass es statische IT-Komplexität ist. Und das Ziel ist es ja, einen IT-Architekten dabei zu unterstützen, diese Komplexität irgendwie in den Griff zu bekommen oder ja, zu managen. Und man sagt, man kann eigentlich nur das managen, was man irgendwie messen, zählen, wiegen kann. Weil wenn ich nichts, keinen Vergleich habe über zwei Zeitpunkte, ob ich mich jetzt verbessert habe in der Komplexität oder verschlechtert habe, dann kann ich das nicht gestalten und dann kann ich das nicht managen. Und deswegen ist diese Definition von Komplexität eigentlich auch ein ganz gutes Sprungbrett dazu, sich zu überlegen, wie man das messen kann. Und ich glaube, die Anzahl von Komponenten und Relationen kann man sehr leicht messen. Das ist halt zählen. Ja? Aber was schwieriger zu messen ist, ist die Variety oder die Heterogenität. Wie will ich das in der Kennzahl fassen? Wie will ich das beschreiben, wie unterschiedlich etwas ist? Und dazu stelle ich jetzt nochmal zwei Ideen vor und zeige, wie man das machen kann. Also diese Heterogenität, oder erstmal ist es klar, dass man dieses Bild einfach übertragen kann auf diese Schichten. Das ist jetzt kein Hexenwerk, sondern dass man sagt, das sind verschiedene Komponenten und Relationen halt auf den einzelnen Schichten von so einer Architektur. Und dass man Anzahl leicht messen kann, ist auch klar. Und jetzt geht es darum, wie kann man Heterogenität messen. Und interessant ist, wenn man diese Systembrille weiter auflässt und sagt, okay, besteht aus Elementen, Relationen, ist klar. Und dann sagt, jedes dieser Elemente hat Attribute und es gibt außerdem Attributwerte, die Instanzen dieser Attribute sind. Ein Beispiel, wir wählen jetzt als Element eine Anwendung, das hat einen Anbieter als Attribut und einen Attributwert IBM. Ja, jetzt haben wir einfach nur die Elemente oder Komponenten genommen und haben gesagt, okay, die haben Eigenschaften und die Eigenschaften sind immer mit Werten belegt für jedes dieser Elemente in meiner IT-Landschaft. Und jetzt haben wir uns eine Art von Heterogenität rausgenommen, nämlich die, die ich schon die ganze Zeit als Beispiel hatte, die Anbieterheterogenität von Anwendungen. Und jetzt kann ich hingehen und meine IT-Landschaft als so ein Histogramm aufmalen. Ja? Da liste ich hier die Anbieter auf, ja, von mir aus SAP, IBM, Eigenentwicklung und Oracle. Und sage dann, der Anteil der Anwendung in meiner IT-Landschaft ist immer so. Also hier ist ein Großteil, 40% der Anwendungen wird von SAP angeboten. Und 35% sind Eigenentwicklung hier. Und jetzt ist der ist die Idee, dass man sagt, Heterogenität ist nichts anderes als eine Eigenschaft von diesem Histogramm. Und wir gucken uns jetzt eine besondere Heterogenität an, nämlich die Anbieterheterogenität. Und das ist eine Eigenschaft von diesem Histogramm. Und wie würde denn jetzt hier in dem Beispiel eine komplett homogene Landschaft aussehen? Ja? Genau, alles von einem Anbieter. A hätte 100%, dann alles von SAP. Dann wäre es nach diesem einen Attribut, also Anbieter komplett homogen. Und wie sieht denn die heterogenste Landschaft aus mit 4 Anbietern? Die aus IT-Architekten-Sicht vielleicht schlimmste Sicht, die man haben kann. Ja? Genau. Ja. Jeder hat ein Viertel dieser Prozente. Und jetzt. Wo ist denn, sagen wir mal, bei euch schon mal so eine Frage vorgekommen, dass man so versucht, irgendwie eine Kennzahl für so eine Verteilung zu finden? Gibt es irgendeine Idee, wie man sowas quantifizieren und messen kann? Okay, dann, es gibt nämlich diese Perspektive auf Heterogenität, ist eine extrem verbreitete Perspektive, dass man sagt, das ist eine Eigenschaft von so einer Verteilung. Und ihr findet in ganz vielen Fachbereichen Ideen dazu, wie man das quantifizieren kann. Zum Beispiel gibt es auch in der Ökologie einen Stream, der sich damit beschäftigt, um zu gucken, wie überlebensfähig sind denn Ökosysteme. Ökosysteme, die sehr heterogen sind, irgendwo im Dschungel, versus Ökosysteme, die sehr homogen sind, irgendwo an den Polarkappen. Und die benutzen etwas, was sehr ähnlich ist zu den Konzentrationsmaßen, die ihr aus VWL eigentlich kennt. Ja? Also wie es Vermögen verteilt innerhalb einer Gesellschaft. Das genau, zum Beispiel ein Gini-Koeffizient funktioniert so. Oder eine gleiche Perspektive auf diese Konzentration haben zum Beispiel diese Monopolkennzahlen, wie dieser Herfindahl-Hirschmann-Index, den ihr wahrscheinlich auch kennt, ja, wo es darum geht, wie ist die Marktkonzentration, wie viel Prozent der Anbieter Marktanteil hat ein einzelner Anbieter und wie konzentriert ist dadurch der Markt. Und dieser Herfindahl-Hirschmann-Index wird dazu verwendet, um zum Beispiel in Amerika zu erlauben, ob zwei Unternehmen zusammengehen können, weil wenn der Index sich zu stark verändert, dann führt es den Markt zu sehr in Richtung Monopol und dann wird es verboten, diesen Merger zu machen. Und dadurch, dass diese Perspektive auf Heterogenität so verbreitet ist, gibt es auch viel Literatur dazu, die halt sich mit Qualitätseigenschaften beschäftigt für Maße, die dazu verwendet werden, um Heterogenität zu quantifizieren. Und ich habe jetzt mal hier die vier Hauptkriterien rausgepickt, die ich kurz diskutiere. Und zwar, wir haben hier die vier Kriterien und wir haben hier immer zwei Architekturen, also zwei IT-Architekturen, wo wir hier unten immer die Anbieter haben und hier den Anteil in der Architektur. Und wir wollen es immer so, dass die Heterogenität von Architektur A kleiner ist als die Heterogenität von Architektur B. Die erste Eigenschaft ist zusätzliche Attributwerte. Ja, also wir wollen ja, dass wir sagen, die Heterogenität links mit 2 Gleichverteilten ist kleiner als rechts mit 3 Gleichverteilten. Weil wenn wir das weiterspielen, ja, mit 100 Gleichverteilten, klar, dann soll die Heterogenität größer sein, als wenn wir nur 2 Gleichverteilte haben. Dann eine Verschiebung von Verteilung, also eine Verschiebung der Verteilung bedeutet hier immer eine Verschiebung der Verteilung in Richtung Gleichverteilung. Also hier ist etwas, was ihr schon fast als Monopol oder fast homogen bezeichnet hättet. Und jetzt gibt Oracle etwas an DB2 ab und es nähert sich der Gleichverteilung. Und auch hier soll gelten, dass die Heterogenität von rechts größer ist als von links. Und dann wollen wir sowas haben wie, dass wir auch einen Einfluss von kleinen Mengen haben in unserer Kennzahl. Aber wir sind ja auf der Suche nach einer Kennzahl. Wir können die Anzahl zählen, aber wir suchen eine Kennzahl für diese Heterogenität. Und wir wollen, dass auch diese kleine Veränderung, dieses kleine Rote hier, was hinzukommt, dazu führt, dass es einen deutlichen Unterschied gibt zwischen diesen zwei Kennzahlen, dass es nicht einfach untergeht, weil hier würde der IT-Architekt die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Er würde sagen, wir haben schon 2 Arten von Datenbanken und jetzt hat irgendeiner noch eine dritte Art von Datenbank eingeführt, die nur an einer einzigen Stelle im Unternehmen verwendet wird. Und das will ich sofort sehen, damit ich es verhindern kann, so ungefähr. Und jetzt die vierte Eigenschaft ist, dass man keinen Effekt proportionaler Veränderungen haben will. Achtung, hier ändert sich jetzt die Skala, jetzt nicht mehr von Prozent wie hier oben, sondern auf Anzahl. Und ihr seht, die prozentuale Verteilung bleibt genau gleich, nur die Anzahl der Anwendungen verdoppelt sich. Also von 1000 auf 2000. Und hier will man, dass das keine Veränderung der Kennzahl mit sich bringt, weil diesen Effekt hat man ja schon genau in der Anzahl von den Dingen bewertet. Also wir sind ja jetzt auf der Suche nach einer Kennzahl für diese Heterogenität. Gibt es zu diesen 4 Eigenschaften der gesuchten Kennzahl Fragen? Nee. Ihr könnt mich jederzeit stoppen. Und wenn man jetzt mit diesen 4 Eigenschaften in die Welt der Kennzahlen guckt, dann findet man viele, die diese Eigenschaften erfüllen. Und eine Kennzahl ist der sogenannte Herfindahl-Hirschmann-Index. Und der ist deswegen so schön, weil er von der amerikanischen Regierung benutzt wird, um diese Mergers zu erlauben oder zu verbieten. Und deswegen, weil es so eine wichtige Entscheidung ist, extrem gut untersucht ist, was die mathematischen Eigenschaften angeht, was die Veränderungen angeht, was die Anzeigefähigkeit angeht. Und wir gucken uns den mal kurz an und interpretieren die Ergebnisse ganz kurz. Also, der ist eigentlich ein sehr einfacher Index. Man läuft von i gleich 1 bis n. Das hier sind jetzt in unserem Fall, wären es die Attributwerte. Also wir laufen von 1 bis 4, wenn wir 4 verschiedene Anbieter von Anwendungen im Unternehmen haben. Und fi ist der relative Anteil von einem bestimmten Anbieter. Also hier in dem Beispiel würden wir 4 Anbieter uns angucken und der relative Anteil von F1 wäre 0,4. Ja. Und jetzt ist es so, dass man einfach nur die relativen Anteile quadriert und aufsummiert. In dem Beispiel hier unten würde man 0,4 zum Quadrat plus 0,2 zum Quadrat plus 0,35 plus 0,5 zum Quadrat nehmen und kommt dann auf diesen Wert 0,33. Und jetzt ist es so, dass dieser Herfindahl-Hirschmann-Index steigt, hier steht es, steigt mit sinkender Anzahl von Attributwerten und steigender Ungleichheit der Verteilung der Attributwerte. Das muss man, glaube ich, kurz mal sacken lassen. Wichtig ist zu verstehen, dass dieser Herfindahl-Hirschmann-Index 1 annimmt, wenn man bei einem Monopol ist, also den größten Wert annimmt, weil da würde man einfach nur 1 zum Quadrat nehmen, ja, weil es nur einen Anbieter gibt, der 100% Marktanteil hat. Und er nimmt den höchsten Wert an bei einem Monopol, und den geringsten Wert bei einer kompletten Gleichverteilung. Und jetzt würdet ihr sagen, ein Wert nah an 1, würdet ihr sagen, ist es eher eine heterogene oder eine homogene IT-Landschaft? Nah an 1, 0,99. Ja, es ist fast ein Monopol, fast nur ein Anbieter, sehr homogen. Und der Minimalwert ist bei 1 durch n. N ist die Anzahl der Attributwerte. Das ist jetzt nicht ganz so schön, weil es nicht auf 0 geht, sondern minimal 1 durch n wird. Aber trotzdem, hier der Vorteil ist, es ist eine begrenzte Kennzahl zwischen 0 und 1. Und der wird angenommen, wenn man eine Gleichverteilung hat. Und das ist eigentlich eine Kennzahl, die das schon ganz gut erfüllt, diese Anforderung. Und das Problem, was erkannt wurde, ist, was sie nicht so gut erfüllt, ist dieses Kriterium, oder welches Kriterium erfüllt sie nicht ganz so gut, ja? Ja, die Zeit, die Änderung in der Zeit, ja, aber die haben wir ganz ausgeklammert. Aber eine dieser Anforderungen ist nicht so gut erfüllt. Und was nicht gut erfüllt ist, ist der Einfluss der kleinen Mengen. Ja, und zwar liegt es daran, weil wir Anteile quadrieren und stellt ihr euch vor, ihr habt einen, der nah an, ihr habt 99,9% Marktanteil und nur einen ganz, ganz kleinen Konkurrenten und dann wird dieser Marktanteil auch noch quadriert und deswegen hat er nur einen sehr kleinen Einfluss. Also er verändert das nur sehr gering und das sieht man. Jetzt, ja, hier an dem Beispiel, wo D jetzt verschwindet, weil er noch auf den Grünen dazukommt und es hat nur eine ganz kleine Veränderung ausgemacht von diesem Herfindahl-Hirschmann-Index. Ja? Und eine Idee, wie man das verhindern kann, dass man halt diese Sensitivität auf kleine Dinge erhöht, ist, dass man die Formel leicht ändert und dann zu der Entropie kommt. Und die Formel ist wirklich ja nur leicht geändert. Vorher war hier eine Quadrierung der relativen Marktanteile. Jetzt sagt man, man quadriert die nicht mehr, sondern man multipliziert den relativen Marktanteil mit dem natürlichen Logarithmus von 1 durch den relativen Marktanteil. Und dass ihr 1 durch den relativen Marktanteil nehmt, ja, führt dazu, dass gerade kleine relative Marktanteile auf einmal ein sehr großes Gewicht bekommen. Ja, dadurch, dass ihr halt den Kehrwert nehmt. Da wird dieser Teil sehr, sehr groß. Ja, wenn ihr 0,001 Marktanteil habt und 1 durch, dann wird es halt entsprechend groß. Und um das in gewisser Weise abzumildern, dass die großen Teile oder dass die kleinen Teile nicht über die Maßen eingehen, wird es noch begrenzt mit dieser Logarithmusfunktion. Also die verläuft ja so, dass man irgendwann eine abnehmende Steigung hat und je nachdem, welche Basis ich wähle, kann ich die noch ein bisschen variieren. Aber das führt dazu, dass ich halt nicht zu viel Gewicht auf die kleinen Werte gebe. Und auch hier ist es wieder so, dass FI der relative Marktanteil der Firma I ist und dieses Entropy Measure steigt mit steigender Anzahl von Attributwerten und Firmen, wie es soll. Also je mehr Attributwerte ich habe, desto höher wird dieser Wert des Entropy Measures und steigt auch mit Gleichheit der Verteilung der Attributwerte. Und hier ist es dann genau andersrum. Es nimmt den Wert 0 bei einem Monopol an und sein Maximum, und das ist hier begrenzt mit ln von n, bei einer Gleichverteilung von n Attributwerten. Also das Monopol ist der kleinste Wert, während der größte Wert die größte Heterogenität angibt. Also je höher das Entropy Measure, desto höher ist die Entropie, die Heterogenität. Und jetzt ist ist es so, dass dieser Wert nicht begrenzt ist. Ja, also er kann beliebig hoch steigen, je nachdem, wie groß euer n wird. Zur Erinnerung, n ist die Anzahl der Attributwerte. Und um das, sagen wir mal, ein bisschen besser interpretieren zu können, gibt es dieses sogenannte Numbers Equivalent Entropy Measure. Und das ist definiert als E hoch Entropy Measure. Also sobald ihr ein Entropy Measure habt, nehmt ihr E hoch dieses Entropy Measure, um auf diese Kennzahl Numbers Equivalent Entropy Measure zu kommen. Und es ist folgendermaßen eine Interpretationshilfe. Eine Gleichverteilung von diesen EMA, also Numbers Equivalent Entropy Measure, wird EMA abgekürzt. Wird EMA abgekürzt. Eine Gleichverteilung von diesen Werten führt am Ende zu einem Entropy Measure Wert von diesem EM, was ich in die Funktion reingegeben habe. Das muss man kurz sacken lassen. Ich zeige es auch hier an dem Beispiel. Hier ist der Entropy Measure Wert 0,7. Ja, das habe ich ausgerechnet, indem ich jeweils 0,5 in diese Funktion hier oben eingesetzt habe, zweimal, die sind gleich verteilt. Und wenn ich dann e hoch 0,7 nehme, kommt ungefähr 2 raus. Und man sieht, eine Gleichverteilung von genau zwei Werten führt dann zu diesem Wert. Und dann fragt ihr euch, was hilft mir das für Interpretation bei so einem Beispiel? Und es hilft dann, wenn ihr eben nicht eine Gleichverteilung von n Werten habt, sondern hier in dem Fall habt ihr keine Gleichverteilung von zwei Werten, aber dieses Entropy Measure hat trotzdem den gleichen Wert. Es kommt hier raus, weil es einen relativ dominanten Anbieter gibt und drei kleinere Anbieter. Wenn ich das oben in diese Formel einsetze, kommt der gleiche Wert von diesem Entropy Measure raus, kommt 0,7 raus. Und EMA-Wert bleibt 2, aber n hat sich verändert von 2 auf 4, weil wir jetzt ja 4 Anbieter haben. Und jetzt hilft mir dieser EMA-Wert insofern, dass man sagt, je näher der EMA-Wert ist, den ich rausbekommen habe, an n, also der Anzahl der Attributwerte, desto näher ist die Verteilung auch an der Gleichverteilung. Hier in dem Fall ist es so, EMA entspricht genau n und das ist eine Gleichverteilung. Und hier ist es so, dass EMA relativ weit weg ist von n und wir dann wissen, es ist sehr weit weg eigentlich von der Gleichverteilung. Und das hilft als Interpretation für diese Kennzahl. Und ich zeige es jetzt mal noch kurz an einem Beispiel. Oder gibt es Fragen dazu? Ich zeige es mal an einem Beispiel. Und zwar ist das ein Projekt, was wir gemacht haben mit einem Praxispartner, wo wir 147 Applikationen der Landschaft uns angeguckt haben und der CIO hier sich genau die Frage gestellt hat, wie homogen oder heterogen sollen denn diese 147 Anwendungen sein nach dem Anbieter, also nach dem Anbieter dieser Anwendung. Und in der Literatur gibt es jetzt einen Begriff dafür, wenn man viele verschiedene Anbieter in einer Landschaft kombiniert, dann spricht man von einem hohen Grad an sogenannten Multisourcing. Wenn man wenige kombiniert, von einem geringen Grad. Und beide Seiten, also viele Anbieter oder wenige Anbieter, haben jeweils Vorteile. Wenn ich viele Anbieter habe, dann sagt man, man hat Konkurrenz zwischen diesen Anbietern. Wenn ich viele Anbieter habe, dann sagt man, ich bin nicht so abhängig von einzelnen Anbietern und ich bin auch flexibler, weil ich die Chance habe, dass die Anbieter auf die richtigen Technologien gesetzt haben und ich jetzt nicht nur an einen Anbieter auf Gedeih und Verderb ausgeliefert bin. Wenn wir einen geringen Grad von Multisourcing haben, dann führt das zu dem Vorteil, dass man eher hochwertige Beziehungen hat zu den Anbietern, weil es nur wenige sind und ich mich auf die konzentriere. Und auch einen geringeren Koordinationsaufwand habe. Und jetzt ist die Frage, okay, der CIO wird sich wahrscheinlich nicht die Literatur dazu durchgelesen haben, sondern hatte ein sehr genaues Bild von dem, was er haben will. Nämlich er will einen geringen Grad von Multisourcing haben. Er will ganz wenige Anbieter haben, die seine Anwendungen liefern. Er will nur eine Handvoll von Anbietern haben. Und jetzt sieht man hier mal eine Auswertung dieser 147 Landschaft, 147 Anwendungen. Und ihr seht hier, dass es aufgeteilt ist in verschiedene Domänen, D1 bis D5. Und diese 147 Anwendungen sind halt diesen einzelnen Domänen zugeordnet. Und jedes Feld hier enthält dieses Entropy Measure, enthält dieses Numbers Equivalent Measure und die Anzahl der Attributwerte n hier unten. Und wenn wir uns jetzt auf die Gesamtauswertung angucken, dann seht ihr, er hat ein Entropy Measure von 1,39, was relativ gut ist, ja, weil er will ja einen geringen Wert dafür haben. Und er hat Numbers Equivalent Entropy Measure von 4, aber 69 verschiedene Anbieter. Und jetzt die Interpretation hier ist, das ist relativ ja, weit weg von der Gleichverteilung und ihr könnt euch vorstellen, es gibt halt wenige Anbieter, auf denen sich viel konzentriert und viele Anbieter, auf denen relativ wenig Volumen liegt. Das ist die Interpretation von dieser 4, dass die so weit weg ist von der 69. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass diese einzelnen Zellen, dann sieht man, er steht eigentlich ganz gut da. Er will ja diese Zahl relativ minimal haben. Er will die bei 0 haben. Bis auf die zwei roten Kästen hier, jetzt 1,5 und 1,18 oder 1,2. Das sind die zwei Domänen, wo eigentlich die ganze Heterogenität in seiner IT-Landschaft herkommt. Und was er dann gemacht hat, ist, er hat sich die erste Domäne angeguckt und hat gesagt, okay, hier kann es eigentlich so bleiben, weil das ist die Domäne, das ist ein Transportunternehmen, wo er gesagt hat, hier differenziere ich mich von meinen Konkurrenten. Das ist nämlich sein Zugang zum Kunden und man kann die Flüge buchen über Handy, übers Reisebüro, übers Tablet, online und sonst wo. Und er sagt, hier will ich Heterogenität erlauben, hier ist es okay. Aber hier hinten will ich sie eigentlich vermeiden, weil das ist der Backbone, da wird das Ticketing gemacht in dieser Domäne, wo 53 Anwendungen sind. Und was man dann machen konnte, ist, man konnte sich diese Domäne noch weiter angucken, also die Subdomänen davon angucken. Die 53 Anwendungen, die hier drin sind, teilen sich auf 7 Subdomänen auf. In 5.1 sind jetzt 10 Anwendungen und 5.7 halt nur 2 Anwendungen. In Summe sind es genau die 53, weil die dieses Domänenmodell auf mehreren Hierarchieebenen haben. Und ihr seht jetzt hier unten, dass diese 1,18 von der Domäne 5 eigentlich hauptsächlich, hauptsächlich von diesem Teil hier kommen. Und was dann passiert ist, er hat gesagt, das kann ich mir überhaupt nicht erklären, warum da so eine hohe Heterogenität ist. Und dann wurde da ein Projekt gestartet, um es eben aufzuräumen, genau diese Subdomäne, weil die auch so groß ist. Die ist viel größer als die anderen. Und da wurde dann gesagt, hier wurde aufgeräumt. Okay, das war jetzt eine Anwendung von diesen Kennzahlen, aber wir sehen sowas auch da nochmal in der Übung. Und das wäre es eigentlich, außer ihr habt noch Fragen jetzt. Die Differenz von n und dem Entropy Numbers Equivalent Measure? Nein, ist es nicht. Es ist schwer zu interpretieren. Also es ist nicht linear. Aber gute Frage, ja. Ja? Sehr gut. Also das war eine gute Frage. Hier die Aufteilung der Domänen hat ja einen großen Einfluss darauf, welche Kennzahl rauskommt. Genau. Und das hier soll nicht untergehen. Das ist jetzt, wir haben jetzt eine Perspektive darauf. Wir haben jetzt die Anbieter Heterogenität. Aber du hast noch viele andere Perspektiven. Und wenn du jetzt nach einer optimierst und sagst, ich nehme jetzt nur die, ich mache 5-7, da tue ich alles SAP rein, ja, dann hast du nach dem Kriterium das optimiert und das wird hier super aussehen, aber du hast noch mehr von diesen Tableaus, die halt auch die anderen Heterogenitätsarten sich anschauen und da wirst du dann sehen, dass es eine enorme Verschlechterung gibt. Weil es natürlich miteinander zusammenhängt. Und hier wurden die Domänen geschnitten, wie es super oft ist bei solchen Themen, nach Fachlichkeit. Also hier wurde gesagt, fachliche Bereiche innerhalb des Unternehmens bilden eine Domäne. Mit der Idee, dass die Interaktion innerhalb der Domänen sehr stark ist und zwischen den Domänen eher gering ist. Weil die sagen, fachlich hängen die zusammen und deswegen müssen die oft miteinander interagieren. Okay, dann bis nächste Woche zum Gastvortrag, ja?